Ja, vielen Dank für die guten Beiträge der Kinder und auch jetzt. Ihr Lieben, ich freue mich, wieder mal in Hünfeld zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen. Zu Beginn will ich herzlich grüßen von unserer Gemeinde in Schweinfurt, in der ich also jetzt seit 15, 16 Jahren bin, aber auch von meiner Frau ganz herzliche Grüße an euch alle. Ja, als ich angerufen wurde, ob ich diesen Dienst machen würde heute, und der Sonntag war frei bei mir, habe ich gerne zugesagt, weil ich gerne bei euch bin, weil ich ja schon, wie Martin gerade gesagt hat, schon viele Jahre mit euch verbunden bin und eigentlich wesentlich mehr Predigtdienste in Hünfeld noch gemacht habe, als hier in Rastorf noch gemacht habe, als hier in Hünfeld, die 90er Jahre. Da war ich ja oft auch dort von Schmalkalden aus noch, wo ich damals gewohnt habe. Das Thema ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich sehr mich an mein Konzept halten muss, um nicht auszuschweifen, weil ich gerne viel, viel mehr sagen würde, was ich auf meinem Konzept stehen habe. Mir ist das ein wichtiges Thema, weil ich selbst seit jungen Jahren an in Gemeindeleitung tätig bin, in verschiedenen Gemeinden, in drei Gemeinden. Insgesamt sind es vier Gemeinden, in denen ich war. Als Kind, als Jugendlicher, dann die lange Zeit in Schmalkalden, als ich dort in der christlichen Pflegeanstalt gearbeitet habe, den christlichen Wohnstätten und nun in Schweinfurt bin. Auch wenn ich erst seit ungefähr 12 Jahren Ältester bin oder so genannt werde, war ich dennoch immer in Gemeindeleitungsfunktion. Wir wissen, dass die Gemeinden ja in den früheren Jahrzehnten oft Probleme hatten mit dem Begriff des Ältestendienstes. Es gab immer Gemeindeleitungen in irgendeiner Form, aber man wollte nicht Ältester sein. Einfach deshalb, weil die Qualifikationsmerkmale so hoch sind. Ja, hat sich keiner getraut, wirklich Ältester zu werden. Und viele andere Gedanken waren noch dabei, aber die will ich jetzt nicht ausführen. Von daher ist mir das ganz wichtig. In Schmalkalden hatte ich zusätzlich eine Funktion in einem christlichen Betrieb, und hatte alles christliche Mitarbeiter und war dort der Leiter. Als ich damals dahin gezogen bin auf den Röthof in Schmalkalden, musste ich sehr schnell feststellen, dass ich hingekommen bin als Leiter auf den Hof und alle geistig Behinderten, die ich anzuleiten hatte und alle Mitarbeiter, die da waren, waren älter als ich. Das war auch eine Herausforderung. Ein Ehepaar war dabei, die hätten meine Eltern sein können. Das ist ja gar nicht so einfach. Wie macht man das? Und von daher bin ich mit dem Thema christliche Leitungsverantwortung, so will ich es einfach mal nennen, sehr vertraut. Ihr Lieben, ihr vollführt heute eine ganz wichtige Aufgabe. Ich habe es gerade schon deutlich gemacht. Eine wichtige Aufgabe für jede Gemeinde. Wir sehen es bei den Aposteln, dass sie dafür gesorgt haben, dass Älteste und Diakone in den Gemeinden eingesetzt wurden. Das war ihnen ganz wichtig. Paulus hat manchmal seine Mitarbeiter zurückgelassen, hat gesagt, erst wenn die Ältestenschaft geklärt ist, die Leitung der Gemeinde geklärt ist, erst dann ist das Gemeinde und dann könnt ihr abrücken und an einen neuen Ort ziehen. Von Anfang an wurde die Gemeinde von verantwortlichen Brüdern geleitet. Zuerst waren es die Apostel in der Gemeinde in Jerusalem. Da wird nur von den Aposteln in Jerusalem gesprochen. Jakobus war damals schon ein Ältester der Gemeinde in Jerusalem. Man kann sicher mit Fug und Recht sagen, die Apostel nahmen damals die Aufgaben wahr, die später dann Älteste in der Gemeinde wahrgenommen haben. Als ihnen die Aufgaben über den Kopf gewachsen sind, lesen wir in der Apostelgeschichte 6, setzten sie Diakone für ganz praktische Dienste ein. Sie sollten Dienste der Barmherzigkeit tun, Witwen, Waisen versorgen, wahrscheinlich heute würde man auch Seniorendienst sagen. Ja, die Apostel wollten sich ihren Kernaufgaben widmen, Verkündigung des Wortes Gottes heißt es dort und Gebet. Das sind die Kernaufgaben der Ältesten oder damals Apostel. Dies wird uns sehr schön dort in Apostelgeschichte 6 beschrieben und wir erfahren auch dort, wie sie zu diesen Diakonen gekommen sind. Wir sind zurzeit auch dabei, Diakone zu erwählen und einzusetzen und es ist ein komplizierter Prozess, das habt ihr sicher auch gemerkt. Und daraus wird deutlich, dass jede Gemeinde sehen muss, wie Verantwortlichkeiten und Dienste, beides, in der Gemeinde geordnet werden. Das ist eine wichtige Aufgabe, dass das wirklich gut geschieht. Davon ist unter anderem das Gelingen von Gemeindearbeit abhängig. Ich will das sehr deutlich sagen. Denn das Ergebnis der Einsetzung der Ältesten damals war Gemeindewachstum. Es heißt, die Verkündigung des Wortes Gottes weitete sich aus. Die Verkündigung konnte besser getan werden und als zweites die Anzahl der Kinder Gottes oder die Anzahl der Jünger nahm an Zahl zu. Das wollen wir doch auch, oder? Deshalb habt ihr einen Diakon für Evangelisation eingesetzt, weil ihr das wollt. Dies wünschen wir uns alle, auch in unserer Gemeinde. Und daraus nehmen wir ein Prinzip für Gemeindewachstum schon mit. Ein Prinzip. Es braucht eine klare Leitungs- und Dienststruktur in der Gemeinde, damit Gemeindewachstum geschehen kann. Dies tut ihr heute und schafft damit eine wichtige Grundlage für weiteres Gemeindewachstum. Dazu kann man euch nur gratulieren. Nun sehen wir, dass in der Apostelgeschichte die Diakone eher genannt werden als die Ältesten. Ist auch erstaunlich. Dies hing, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Dienst der Apostel zusammen. Aber es wird deutlich, wie wichtig die Diakone sind. Sie unterstützen den Dienst der Apostel und Ältesten. Und die Ältesten brauchen die Unterstützung der Diakone, damit sie ihre Aufgaben wirklich erfüllen können. Das wird in Apostelgeschichte 6 deutlich. Sie stehen auch gleichwertig, jedoch mit unterschiedlicher Verantwortung nebeneinander da. Ein wichtiger Punkt, dass wir erkennen, dass wir als Gemeindeglieder, dass wir als Kinder Gottes alle gleichwertig in einer Ebene stehen. Nur mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Und der Ältestendienst trägt eine besondere Verantwortung, weil wir, wie wir später sehen werden, ja auch Rechenschaft geben müssen. Ja, es wird nirgends erwähnt, ihr Diakone ordnet euch den Ältesten unter. Im Gegenteil, einmal heißt es im Epheserbrief, ordnet euch alle einander unter. Das ist eine große Herausforderung. Wie geschieht das? Einander unterordnen und dennoch die Autorität der Ältesten anerkennen, was wir auch wissen. Beide Gruppen haben ihre Verantwortungsbereiche und Dienste, die sie zum Wohl der Gemeinde ausüben sollen. Nun sehen wir gerade bei zwei Diakonen in der Apostelgeschichte, Kapitel 7 und 8, dass sie nicht nur Tische bedienen, sondern auch die Verkündigung des Wortes Gottes übernommen haben. Ist auch erstaunlich, wie die Diakone gearbeitet haben damals. Stephanus hielt eine packende Verteidigungsrede für Jesus Christus, muss man sagen. Ja, und wurde dadurch zum ersten Märtyrer der Gemeinde damals. Philippus wurde Evangelist und führte den Kämmerer aus Äthiopien zum Glauben. Ganz erstaunlich, was die Diakone auch für Dienste getan haben. Und damit wird deutlich, dass man die Diakone nicht auf ganz spezielle Aufgaben festnageln kann und sagen kann, das musst du jetzt dein Leben lang tun. Das wird nicht funktionieren. Alles unterliegt auch der Veränderung, der Weiterentwicklung und der Erneuerung in der Gemeinde. Das müssen wir sehen. Wir leben alle in einem Prozess, auch in unseren Gemeinden. Wenn sich bei einem Diakon die Gabe der Evangelisation herausstellt und positiv entwickelt, soll der Evangelist werden und nicht weiter die Senioren oder Witwen versorgen. Merken wir diese Entwicklungsphasen, müssen wir sehen. Wir müssen sehen, wie die Geschwister, wie die Brüder und Schwestern entwickeln, welche Gaben sich bei ihnen entfalten und zeigen. Gemeindearbeit entwickelt sich und unterliegt einem fortlaufenden Prozess. Das ist mir ganz wichtig, ihr Lieben. Und deshalb ist es auch gut, wenn man eine Ältesten- und Diakonenerkennung in bestimmten Abständen wieder mal neu durchführt. An der Stelle kämpfen wir, weil wir einen Bruder haben, der sagt, nein, Älteste müssen immer Älteste bleiben bis zum Lebensende und das muss alles so festbetoniert werden. Aber das funktioniert nicht, ihr Lieben. Diese führt dann zu Neuerkennungen, eine Erkennung wieder, Neuerkennungen und zur Bestätigung im Dienst. Beides ist dann möglich. Über diese Fragen gibt es viele meiner Meinung nach unnötige Diskussionen in den Gemeinden. Manchmal macht man es sich komplizierter, als es ist. Bevor ich heute besonders über Hebräer 13, Vers 17 nachdenken möchte mit euch, noch ein paar Bemerkungen zu den Qualifikationen des Ältestendienstes. Ihr habt sicher alle die Bibelstellen in 1. Timotheus 3 intensiv gelesen und Titus 1, wo die Qualifikationsmerkmale beschrieben werden. Deshalb will ich die euch nicht auslegen. Vielleicht sind viele dabei zu der Sicht gekommen und habt euch gefragt, wen kann ich bei diesen Merkmalen überhaupt vorschlagen? So geht es ja auch manchen. Ja, es sind hohe Ansprüche, einfach deshalb gerade bei den Ältesten, weil sie Repräsentanten und Repräsentanten für die Gemeinde nach außen und Vorbilder in der Gemeinde für die Geschwister sind. Deshalb sind die Ansprüche so hoch. Und dabei geht es nicht um eine hundertprozentige Erfüllung dieser Merkmale. Das will ich hier auch sagen. Das führt uns nicht weiter, wenn wir immer denken, es muss alles hundertprozentig sein. Wir wüssten ja gar nicht, wie die 100% aussehen. Wir wissen gar nicht, woran wir es messen sollten, das Merkmal. Aber es sind Zielvorstellungen, die der Apostel Paulus da beschreibt. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Merkmale in drei Kategorien einteilen lassen. Einmal gibt es die Persönlichkeitsmerkmale. Ich habe sie einfach mal alle zusammengestellt. 1. Timotheus 3 und Titus 1 einfach aufaddiert, da gibt es natürlich dann Doppelnennungen dabei. Das will ich am Anfang gleich sagen. Es gibt insgesamt 23 Persönlichkeitsmerkmale in diesen Qualifikationsmerkmalen. Als erstes. Dann gibt es 6 familiäre Qualifikationsmerkmale und 7 geistliche Fähigkeiten. Da merken wir schon das Schwergewicht in dieser Sache. Bezeichnend ist, dass die persönlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen den ersten Platz einnehmen. Das ist schon erstaunlich. Die Eigenschaften eines Ältesten oder Diakons sind ganz wichtig, ihr Lieben. Es mag wohl in einem Betrieb möglich sein, dass ein Ekel von Mensch, ich sage das mal so, ein Ekel von Mensch, wie man das so gerne sagt, immer noch ein erfolgreicher Manager sein kann. Das kann sein. Doch als Ältester oder Diakon in der Gemeinde ist er nicht zu gebrauchen. Ich sag's mal so. Der in seiner Persönlichkeit Eigenschaften hat, wo er Gemeinschaft zerstört. Das ist also, deshalb nennt Paulus das ganz wichtig. Zum Beispiel, der Jähzorn eines Ältesten wird durch keine geistliche Fähigkeit aufgewogen. Und die allermeisten Konflikte in Ältestenkreisen oder zwischen Ältesten und der Gemeinde hängen mit solchen Persönlichkeitsproblemen zusammen. Kann man hinschauen, wo man will. Wenn es Konflikte in Gemeinden gibt, sind sie in den geringsten Fällen geistlicher oder lehrmäßiger Art, sondern persönlicher Art. Deshalb ist das dem Apostel Paulus auch so wichtig, dem Timotheus und dem Titus das zu schreiben, achte zuerst auf seine persönliche Eignung. Und dann all die anderen. Schau auch auf die anderen Dinge. Ja, der beste Lehrer mit der besten Lehre kann der Gemeinde nicht helfen, wenn er streitsüchtig ist. Nützt es der Gemeinde gar nichts, auch wenn er noch die beste Lehre verkündigt. Paulus sagt einmal dem Timotheus sehr schön, obwohl er ja kein Ältester war, aber das können sich Älteste auch so annehmen. Er sagt dem Timotheus, der Timotheus stand ja fast noch über den Ältesten, der musste sie ja einsetzen. Er sagt ihm Timotheus ganz persönlich, achte auf dich selbst und auf die Lehre. Was stellt er an den Anfang? Achte auf deine Persönlichkeitsmerkmale und dann auf die richtige Lehre. Damit macht Paulus genau das deutlich. Achte auf deine Lebensweise und auf die richtige Lehre. Was nützt denn die richtigste Lehre, wenn sie keine positiven Auswirkungen im persönlichen Leben hat? Es gibt dieses schöne Buch mit Liebe leiden. Manche kennen das vielleicht. Ja, da geht es ja um den Robert Chapman. Und Darby hat damals in England über den Robert Chapman, der so als Prediger der Liebe in England bezeichnet wurde, einmal gesagt, lasst mir den Robert Chapman in Ruhe, der lebt, was ich lehre. Diese Aussage werde ich nie vergessen. Und damit macht er deutlich, was nützt denn die beste Lehre, wenn man sie dann nicht auch lebt? Das ging um die Trennung damals zwischen Darby und Georg Müller. Die Lehre Jesu und der Apostel muss gelebt werden und sich positiv auf unser Leben auswirken. Deshalb ist die Bibel nicht nur ein Lehrbuch oder Informationsbuch oder wie auch immer, sondern ein Lebensbuch mit einer lebendigen Lehre. Die Lehre muss ausgelebt werden. Nun spricht Paulus von Qualifikationen in den familiären Verhältnissen. Hier gäbe es sehr viel zu sagen, und ihr wisst, dass ich Familienarbeit mache, da könnte ich gleich mit meinem Seminar anfangen, und dazu reicht die Zeit nicht. Paulus spricht von Mann einer Frau, womit er allgemein auch ein vorbildliches Eheleben meint. Weil es hier oft ganz komplizierte Verhältnisse gibt, ihr Lieben, will ich mich nicht jetzt hier in Beispielen verlieren. Gleiches gilt auch für die Kindererziehung, auch ein wichtiger Punkt. Da wird ein Bruder in den Ältestenkreis berufen, als seine Kinder noch klein sind zum Beispiel. Dann im Laufe der Jahre entwickeln sich seine Kinder sehr zum Negativen und werfen ein schlechtes Licht auf den Vater, auf den Ältesten der Gemeinde. Wie gehen wir dann damit um? In einem solchen Fall sollte der Bruder mit seinen Mitältesten sprechen und sein Ausscheiden aus dem Ältestendienst von sich aus anbieten. Und nun können dann die Ältesten oder auch die Gemeinde darüber in rechter Weise entscheiden, wie sie damit umgehen. Es ist immer besser, wenn der Älteste oder Diakon seinen Rücktritt anbietet, als dass man ihn dazu auffordern müsste. Das ist auch deutlich. Da kann es auch andere Gründe zum Rücktritt aus dem Ältestendienst geben, zum Beispiel eine berufliche Überlastung, sodass der Ältestendienst nicht in rechter Weise ausgeübt werden kann. Wenn einer der Ältesten im Beruf total überfordert ist und gar keine Zeit für den Ältestendienst hat, der kann die ganze Ältestenarbeit blockieren. Das muss man auch sehen. Natürlich dürfen auch ledige Brüder Älteste sein. Das will ich an der Stelle deutlich sagen, weil das manchmal so verschwommen ist. Ja, hier geht es vor allen Dingen eben auch bei den Merkmalen um Brüder, die Familie haben. Aber es gibt natürlich viele Brüder, die keine Familie haben, auch. Paulus selber war auch nicht verheiratet, da hätte er nie Ältester sein dürfen. Ja, Familie ist keine Voraussetzung für den Ältestendienst, sie kann jedoch, und dies macht Paulus deutlich, ein gutes Übungsfeld sein. Es ist ein gutes Bewährungs- und Übungsfeld, die Familie. Bei den geistlichen Fähigkeiten möchte ich nur mal eine herausstellen. In Titus 1, Vers 8 heißt es, sie sollen die Widersprechenden überführen. Das ist eine interessante Aussage. Die Widersprechenden überführen im Ältestendienst. Dazu gehört eine intensive Schriftkenntnis, ihr Lieben, die Gabe des Ermahnens mit allen ihren Facetten, ein seelsorgerliches Handeln, aber auch ein konsequentes Zurückweisen bei Uneinsichtigkeit. So kann man die Widersprechenden überführen. Dies kann bis zur Trennung von einem solchen Gemeindeglied führen. Wir haben das vor Jahren erlebt, das ist dann zurückgetreten, dieses Gemeindeglied, aber das war, ließ sich nicht überführen. Dann hat es selber den Schlussstrich gezogen mit der Gemeinde und mit den Ältesten den Schlussstrich gezogen. Wir standen gemeinsam im Clinch miteinander, wir als Älteste mit dem Bruder. Und er war uneinsichtig. Ihr Lieben, mögen uns solche und mögen euch solche Situationen erspart bleiben, aber wir merken, sie bleiben uns oft nicht erspart. Ja, nun möchte ich zu dieser Bibelstelle kommen, Hebräer 13, Vers 17, weil sie für mich eine der wichtigsten Hinweise zum Ältestendienst ist und die Diakone dürfen sich gern darunter mitsehen, weil vieles auch für sie zutrifft. Ich bin so rangegangen an diesen Vers, ihr Lieben, dass ich mir erstmal 8 verschiedene Bibelübersetzungen ausgedruckt habe und ich habe den Reichtum der Vielfalt dieser Stelle darin erkannt und ihr werdet es gleich merken, warum. Als zweites, ich bin ja nicht mehr angestellt in der Gemeinde in Schweinfurt, arbeite jetzt auch nur noch ehrenamtlich mit, weil ich voriges Jahr mit 63 in Vorrente gegangen bin. Und wir haben einen jungen Nachfolger, der eine gute theologische Ausbildung an der FDH in Gießen genossen hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sein Mentor, aber wir profitieren beide voneinander. Und das ist schön, wenn ich so eindringliche theologische Fragen habe oder irgendwelche Dinge, die ich gerne genauer wissen will, dann spreche ich ihn an und ich kann ihn aus meiner Erfahrung helfen. Das ist sehr schön. Und so habe ich ihn gebeten, diesen Vers einmal vom Urtext her mir ein bisschen zu beschreiben und die Begriffe ein bisschen deutlicher zu machen. Und das ist auch sehr interessant. Ja, wir mit unseren deutschen Bibelübersetzungen treffen manchmal mit manchen Worten nicht den Kern der Sache. Ich sage es mal so deutlich. Ja, auch die Diakone dürfen sich mitsehen, wie ich gerade schon gesagt habe. In dieser Stelle wird das Verhältnis zwischen den Ältesten und ihrer Gemeinde beschrieben. Eine Gemeinde kann nicht richtig funktionieren, ihr Lieben, ohne Älteste. Und Älteste ohne Gemeinde sind sinnlos, oder? Braucht es auch nicht. Wie eine Schafherde einen Hirten braucht, braucht der Hirte auch eine Herde. Ganz wichtig. Übrigens wird der Ältestendienst auch mit dem Hirtendienst, wie der Martin ja schon gesagt hat, immer wieder verglichen. Nun heißt es, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Ihr Lieben, dieses Zusammenspiel ist das wichtigste Zusammenspiel in der Gemeinde, Älteste und Gemeinde. In den verschiedenen Übersetzungen und Übertragungen werden hier folgende Begriffe für diesen Ältestendienst gebraucht. In keiner Übersetzung steht dort Ältester. Ja? Wir merken ja auch bei der Elberfelder Bibel, dass dort Führer steht und damit ja wirklich der Ältestendienst gemeint ist. Also es gibt die Begriffe Führer, Lehrer, Leiter und Verantwortliche. Diese vier Begriffe, alle Begriffe meinen letzten Endes ein und dasselbe. Ja, an dieser Stelle eigentlich den Ältestendienst. Und in den vier verschiedenen Begriffen werden schon vier Aufgaben deutlich, die Älteste zu erfüllen haben. Das erste, der Führer. Er war ja Jahrzehnte verpönt in Deutschland, wissen wir. Ich staune, dass die Elberfelder Übersetzer den Mut hatten, überhaupt Führer einzusetzen an der Stelle. Ja, weil die Nazis diesen Begriff missbraucht haben, schändlich missbraucht haben. Das wissen wir. Die Führer haben die Gemeinde zu führen, wie ein Hirte, der seiner Herde vorangeht. Das ist der Führer, der einer Herde, einer Gruppe vorangeht. Und die Herde sollte ihm gern und bereitwillig folgen, weil sie weiß, dass er es gut mit ihnen meint. Das ist der Führer. Das ist der richtige Führer. Ich will zwei Beispiele dazu sagen. Ein Bruder sagte einmal, wenn du als Ältester erkennen willst, ob du ein guter Führer bist, dann musst du dich ab und zu mal umdrehen und schauen, ob die Herde dir gerne folgt. Das ist das beste Bild, ihr Lieben. Wisst ihr das? In Amerika gibt es eine Aussage zum Führer. Wenn man führt und keiner folgt, dann ist man kein Führer, sondern nur ein Spaziergänger. Und wir müssen uns ja alle fragen, sind wir Führer oder sind wir Spaziergänger? Ja, das ist ja wichtig. Ein Führer, dem niemand gerne folgt, der muss seine Führungsqualität in Frage stellen. Das zweite ist, ein Ältester sollte ein guter Lehrer sein. Dies bedeutet nicht, dass er ein geschulter Theologe sein muss. Nein. Er sollte Gottes Wort richtig, verständlich und praktisch für die Gemeinde erklären können. Das ist ein guter Lehrer. Es gibt ja auch Lehrer, die sehr ausgebildet und gebildet sind und dann über die Köpfe der Geschwister hinwegreden, sodass kaum einer etwas versteht. Das nützt ja auch nichts. Dazu gehört auch der Bereich der Seelsorge, dass ein Ältester Gottes Wort in die persönliche Situation des Ratsuchenden helfend hineinsagen kann. Ja, das hat auch etwas mit Wort Gottes weitergeben zu tun, einem Ratsuchenden Gottes Wort in seine Situation hineinzusagen. Das dritte ist der Leiter, der Organisator und andere Begriffe mag es dafür geben. Ja, im weltlichen Gebrauch wird vom Manager oft gesprochen. Es gibt ein wunderbares Buch, was mir persönlich ganz sehr geholfen hat, das heißt Management Der biblische Weg, ich weiß nicht, wer das kennt. Ein sehr gutes Buch, was ich schon vielleicht vor 20, 25 Jahren in die Hände gekriegt habe Und damals war ich auf dem Rüthof in Schmalkalden. Ich war Leiter in einer christlichen Einrichtung. Und da wollte ich genau wissen, was sagt die Bibel zur Leitung. Und da hat mir das Buch enorm geholfen. In der Einleitung des Buches heißt es, als Gott sich entschlossen, sein Werk durch Menschen vollbringen zu lassen, wusste er, dass sie sich dazu organisieren müssen. Daher stellte er sicher, dass die Bibel alle dafür erforderlichen Anleitungen enthält. Sie passen nicht nur auf christliche Organisationen, sondern auf jede Art christlicher Leiterschaft. Und wenn man das Buch liest, merkt man erstmal, wie wertvoll die Bibel an der Stelle ist, was sie über Leitungstätigkeit sagt. Mir persönlich hat es sehr geholfen. Und deshalb müssen alle Ältesten und Diakone die Anleitungen der Bibel zu diesem Thema wirklich intensiv studieren. Dazu kann auch allen Mitarbeitern, die zum Beispiel in den Bereich eines Diakones hineingehören, einmal Fragebögen aushändigen, kann man den Mitarbeitern, auf dem sie meine Leiterschaft beurteilen können. Ich habe das gemacht bei mir auf dem Rüthof. Alle Mitarbeiter bekamen einen Bogen mit Fragen und konnten mich als Leiter beurteilen. Das war eine ganz tolle Geschichte, kann ich euch einfach nur sagen. Hat mir geholfen und den Mitarbeitern sehr geholfen. Und die Ältesten könnten das auch in der Gemeinde einmal tun. Wie es Erziehungsstile gibt, ihr Lieben, so gibt es auch Leitungsstile, die man lernen kann. Und deshalb ist es wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Nicht einfach denken, ich werde das schon können. Keinem ist die Führungsqualität in die Wiege gelegt. Das muss gelernt werden. Früher wurde eher diktatorisch und autoritär geleitet. Das kennen wir. Das sind zwei Leitungsstile, der diktatorische und der autoritäre. Dies hat Jesus nicht getan, ihr Lieben. Er hat nie diktatorisch und autoritär seine Jünger angeleitet, sondern er hat ihnen gedient. Und das hat er ihnen bei der Fußwaschung eindringlich gezeigt. Und Jesus ruft uns zu, wer groß sein will, muss Diener sein, nicht Herrscher. Die vierte Bezeichnung ist Verantwortliche. Diakone tragen für ihre Bereiche Verantwortung. Älteste tragen sie für die ganze Gemeinde, wie ein verheirateter Mann für seine ganze Familie Verantwortung trägt. Deshalb benutzt Paulus ja auch das Bild der Familie. Dies ist eine der wichtigsten Aufgaben, besonders für die Ältesten, wirklich Verantwortung zu tragen. Danke, Nikolai. Ihr Lieben, deshalb übersetzt die neue Genfer Übersetzung an der Stelle sehr treffend: Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die anvertraute Herde wachen und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Sehr schön übersetzt. Hier wird der Dienst sehr schön als Hirtendienst beschrieben und die Gemeinde, die Ortsgemeinde, als ein Teil der großen Gemeinde Gottes in dieser Welt. Das sind wir. Jede Gemeinde ist ein Teil dieser großen Gemeinde Gottes in dieser Welt. Älteste tragen immer nur für ihre Gemeinde Verantwortung. Sie haben kein Recht, in andere Gemeinden hineinzureagieren. Sie können sich helfend einbringen, ihr Lieben, wenn sie um Hilfe gebeten werden. Ihre Aufgabe wird sehr einheitlich in allen Übersetzungen als Wachen beschrieben. Der Wächterdienst, den könnt ihr im Hesekiel nachlesen, Kapitel 30 und 33. Der Wächter muss vor ernsthaften Gefahren warnen. Aber er ist nicht dafür verantwortlich, dass der Gewarnte das auch tut, was er ihm sagt. Aber wenn die Gefahr in Erfüllung gerät, dass das eintritt, wovor der Wächter gewarnt hat, ist er entlastet, weil er gewarnt hat. Und der andere, der sich nicht warnen lassen hat, ist für seinen eigenen Untergang selbst verantwortlich. Das ist Wächterdienst. Wachen. Wache halten, vor ernsten Gefahren warnen. Ihr Lieben, was im Neuen Testament nicht vorkommt, es heißt nicht, ihr Ältesten seid Diktatoren der Gemeinde oder Machthaber oder Eigentümer oder Herren, auch nicht Häupter der Gemeinde. Die Ältesten werden nirgends als Haupt der Gemeinde bezeichnet, sondern nur Jesus Christus ist Haupt der Gemeinde, dem sich alle und auch die Ältesten in ganz besonderer Weise unterordnen müssen. Nämlich deshalb, weil sie gerade Rechenschaft ablegen müssen vor dem Haupt der Gemeinde, vor Jesus Christus. Nicht die einzelnen Gemeindeglieder, sondern die Ältesten zuerst. Natürlich jeder persönlich für sein eigenes Leben, aber für die Gemeinde werden die Ältesten zur Rechenschaft gezogen. Deshalb ist es kein leichter Dienst und deshalb schreit auch keiner Hurra, ich mache Ältester. Das ist einfach so. Immer wieder sollten wir auch von Jesus lernen. Er macht seinen Jüngern einmal deutlich, dass er sie wie Freunde behandelt, indem er sie einbezieht und ihnen alles sagt. Aber an dieser Stelle macht er ihnen auch deutlich, dass sie das befolgen sollen, was er als ihr Herr ihnen sagt. Das ist diese Beziehung, die Jesus deutlich macht. Was ist nun die Aufgabe der Gemeindeglieder, ihr Lieben? Dies wird beschrieben mit gehorcht, hört auf sie, fügt euch ihnen, folgt ihnen und tut, was sie euch sagen. So wird das unterschiedlich in den einzelnen Übersetzungen beschrieben. Es geht nicht um einen bedingungslosen Gehorsam der Gemeindeglieder. Manchmal hat man so von Kadavergehorsam auch bei den Kindern gesprochen. Darum geht es nicht. An dieser Stelle steht ein ganz anderer Begriff, ihr Lieben, wie er bei den Kindern den Eltern gegenübersteht. Zum Beispiel in Epheser 6, Vers 1. Das ist sehr interessant. 6, Vers 4. Gemeint ist an dieser Stelle Folgendes. Die Ältesten sollen in allem Vorbild der Gemeinde sein. Damit fordern sie die Gemeinde zur Nachfolge auf. In dem ersten Begriff, der an vielen Stellen mit Gehorchen überschrieben ist, steckt vom Urtext das große Vertrauen und das Verlassen können der Gemeinde auf ihre Ältesten. Das steckt in diesem Begriff drin. Und daraus resultiert im zweiten Begriff das Fügen. Aus dem Urtext bedeutet dies, ihre Stellung und Autorität anerkennen, sich ihnen fügen. Und dieser Begriff, der dort steht, der steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament und eben an dieser Stelle. Das ist schon auch sehr interessant. Beide Begriffe sollte man so miteinander verbinden. Durch das große Vertrauen der Gemeinde ihren Ältesten gegenüber sollte die Gemeinde bereit sein, die verantwortungsvolle Stellung der Ältesten anzuerkennen und ihnen das Leiten leicht machen. Das ist damit gemeint. Es wird nicht gesagt, ihr Lieben, dass die Ältesten die Gemeinde bevormunden oder unterdrücken sollen. Das ist sowieso ein Prinzip im Neuen Testament, ein Autoritätsprinzip, dass keiner die Aufforderung bekommt, einen anderen sich unterzuordnen. Nur bei den Eltern, den Kindern gegenüber, aber sonst nicht. Autorität im Neuen Testament geht nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Hier werden nicht die Ältesten aufgefordert, die Gemeinde zu unterdrücken, sondern die Gemeinde wird aufgefordert, sich den Ältesten zu fügen. Das ist ein total anderes Prinzip. Wenn wir Gottes Wort verstehen wollen, müssen wir unser menschliches Denken erstmal beiseite stellen. Das habe ich an vielen Stellen gemerkt. Die Gemeindeglieder dürfen nicht wie Unmündige behandelt werden. Auch ganz wichtig. Manche Älteste in manchen Gemeinden, ich komme ja sehr viel rum in Gemeinden, behandeln manchmal ihre Gemeindeglieder wie ihre Kinder. Die möchten ihnen alles vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, wie in einer Gemeinde sogar die Ältesten einer jungen Frau vorschreiben wollten, wen die heiraten soll. Ja, und weil sie sich gewehrt hat, war sie dann schwierig. Ja, das geht nicht. Alle Übersetzungen beschreiben das nächste Wort, was hier steht, wie Älteste ihren Dienst versehen sollen. Wenn die Geschwister sich so verhalten, dann können die Ältesten ihren Dienst mit Freude tun. Und das ist sehr interessant. Alle Übersetzer haben an dieser Stelle für das Wort Freude eingesetzt. Kein anderes Wort gefunden, kein besseres Wort gefunden. Und das ist sehr interessant. Ein Dienst mit Freude tun. Aber diese Stelle beschreibt auch das Gegenteil. die Gegenseite, wenn die Ältesten von der Gemeinde nicht anerkannt werden. Ältestendienst kann auch geschehen, und da werden wieder verschiedene Begriffe eingesetzt, mit Seufzen, als eine bedrückende Last empfunden werden, mit Stöhnen und mit vielen Sorgen. Das ist eine Bandbreite, die das auch ausdrückt, finde ich sehr schön. Wenn der Ältestendienst so geschieht, heißt es am Schluss, dann würde die ganze Gemeinde Schaden nehmen. Es wäre nicht nützlich für die ganze Gemeinde, wenn der Dienst der Ältesten ein schwerer, lastvoller, sorgenvoller, seufzender Dienst wäre. Ihr Lieben, in diesem einen Vers werden so viele positive Beschreibungen des Ältestendienstes vorgenommen, von beiden Seiten. Aber es werden auch sehr praktische Gefahren aufgezeigt, auch wenn man manchmal nur die Umkehrung des Textes sich vorstellt. Paulus sagt, der Dienst ist ein schöner Dienst. Wer den Ältestendienst begehrt, begehrt ein schönes Amt, sagt Paulus. Das können viele Älteste gar nicht so mit Freude sagen, glaube ich. Aber es ist so, es ist ein schönes Amt. Zusammengefasst kann man diesen Vers wie folgt beschreiben, ihr Lieben. In diesem Vers kommt sehr gut die Dualität der beiden Verantwortungsbereiche von der Ortsgemeinde und ihren Ältesten zum Ausdruck. So wie die Gemeinde den Ältesten vertrauen soll und ihnen folgen soll, sollen diese sich gleichzeitig ihrer vollen Verantwortung vor Gott und ihrer Führung durch ihn bewusst sein. Gott gegebene Strukturen werden dann zum Segen, wenn alle Beteiligten sich vor Gott sehen und sich im Vertrauen auf ihn und letztlich von ihm in diese Struktur einbetten lassen. Eine schöne Aussage. Das hat mein Nachfolger so aufgeschrieben. Bin ich ihm richtig dankbar. Ich habe gesagt, er könnte Bibelkommentator werden. Den Satz nochmal. In diesem Vers kommt sehr gut die Dualität der beiden Verantwortungsbereiche von der Ortsgemeinde und ihren Ältesten zum Ausdruck. So wie die Gemeinde den Ältesten vertrauen soll und ihnen folgen soll, sollen diese sich gleichzeitig ihrer vollen Verantwortung vor Gott und ihrer Führung durch ihn bewusst sein. Gott gegebene Strukturen werden dann zum Segen, wenn alle Beteiligten sich vor Gott sehen und sich im Vertrauen auf ihn und letztlich von ihm in diese Struktur einbetten lassen. Sehr schön ausgedrückt. Fand ich richtig gut. Paulus sagt, der Dienst ist ein schöner Dienst, wenn er mit Freuden getan werden kann. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr dies zum Wohl der Gemeinde umsetzen könnt, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier gesagt hat. Ich wünsche euch, dass die Gemeinde weiter wächst, innerlich und äußerlich. Dazu segne euch der Herr reichlich. Amen.